Wir haben die letzten zwei Wochen schon zum Thema Evangelium gehört von Paul. Und ich dachte, ich mache mal heute mit dem dritten Teil weiter. Vielleicht der letzte Teil, mal gucken. Aber auf jeden Fall ein dritter Teil, weil ich auch noch ein bisschen was dazu sagen möchte. Und da kann man natürlich eine Menge zu sagen, zu dem Thema Evangelium. Weil Evangelium ist halt so ein umfassender Begriff. Da steckt so viel drin, über was man reden könnte, von tiefster Theologie zu sehr praktischen Dingen, also wie man das Evangelium weitergibt. Und so war das dann auch bei mir, zum Beispiel im Theologiestudium hatten wir mal ein Fach, das hieß Kommunikation des Evangeliums. Und dann ging es ein halbes Jahr lang nur darum, wie spricht man über das Evangelium. Also gerade mit Menschen der heutigen Zeit, die kirchenfern sind, die mit dem Begriff Evangelium schon gar nichts anfangen können oder oft mit anderen Begriffen auch nichts, die damit zusammenhängen. Und da haben wir nur ein halbes Jahr lang nur darüber geredet, wie vermittelt man das Evangelium. Das ist einfach ein großes Thema und genau darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, über das Evangelium und die Vermittlung dessen. Und ich hoffe, ich kann euch da ein paar Gedankenanstöße vielleicht weitergeben und Dinge, die mir persönlich geholfen haben in diesem Prozess, in dem Nachdenken, in dem Lernen darüber, wie kann man über das Evangelium sprechen. Und was kann das für uns auch bedeuten? Das hängt ja auch immer eng zusammen. Bevor wir da so richtig reingehen, vielleicht erstmal so ein Grundgedanke. Der Begriff Evangelium, der ist mehrdeutig. Und ich glaube, oft haben wir so ein bisschen Probleme in dem Gespräch auch untereinander, weil wir nicht merken, dass wir nicht genau von demselben Ding eigentlich reden, wenn wir Evangelium sagen. Natürlich wissen wir alle, Evangelium bedeutet gute Nachricht, erstmal als Übersetzung, aber was genau damit gemeint ist, kann eben sehr unterschiedlich sein. Und das ist in der Bibel tatsächlich auch schon so und daher kommt das wahrscheinlich auch bei uns, dass es bei uns eben auch mehrdeutig ist. Wir lesen zum Beispiel in Markus 1 zwei verschiedene Bedeutungen schon von Evangelium. Und zwar steht als erstes in Markus 1 die Verse 14 und 15. Da steht es ganz am Anfang vom Wirken von Jesus nach seiner Taufe und Versuchung, steht, nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist eine ganz knappe Zusammenfassung von der Botschaft von Jesus. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Na, was hat Jesus verkündigt? Jesus hat verkündigt, das Reich Gottes ist angebrochen, ist nahe herbeigekommen. Na, das war die Hauptbotschaft von Jesus. Wenn wir seine Gleichnisse sehen, wenn wir sehen seine Streitgespräche, es ging immer wieder um das Reich Gottes und wie es sich auswirkt auf die Menschen. Na, das ist die eine Bedeutung, ist einfach das Evangelium als Botschaft von dem Reich Gottes, was nahe gekommen ist. Das Reich Gottes ist da, das ist die frohe Botschaft. Ihr habt lange, gerade zu den Juden damals, ihr habt lange auf das Reich Gottes gewartet, jetzt kommt es. Bereitet euch darauf vor, kehrt um, bereitet euch darauf vor, Gottes Herrschaft auf der Welt bricht an. Das ist die eine Bedeutung. Dann lesen wir aber ganz am Anfang von Markus Evangelium, also ein paar Verse vorher, lesen wir folgenden Satz. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So fängt das Markus-Evangelium an. Er sagt, Anfang vom Evangelium von Jesus Christus. Und Markus gebraucht hier den Begriff ja offensichtlich anders, weil er schreibt ja nicht einfach nur die Botschaft vom ankommenden Reich Gottes, sondern was er macht, ist ja wie eine Kurzbiografie von Jesus. Weil deswegen sagen wir auch Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, das ist ja immer dieselbe Botschaft, aber es sind unterschiedliche Blickwinkel auf das Leben von Jesus. Das Evangelium hat hier schon eine zweite Bedeutung, nämlich im Sinne von die Geschichte einfach von dem Wirken von Jesus. Also zuerst die gute Nachricht von dem Reich Gottes, dann aber die gute Nachricht, Jesus ist gekommen und was hat er gemacht? Wenn wir den Begriff aber benutzen, oft meinen wir damit noch was anderes, eine dritte Bedeutung eigentlich. Wenn wir sagen, zum Beispiel wir reden über das Evangelium, was wir, würde ich behaupten zumindest, wenn ich mich so unterhalte, was meistens die Assoziation ist, ist, man denkt, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Was bedeutet das für uns als Sünder, dass wir versöhnt werden mit Gott? Ja, also die theologische Deutung von dem Leben von Jesus. Das meinen wir eher mit Evangelium. Das ist schon eine dritte Bedeutung. Und wir müssen mal ein bisschen aufpassen, wovon reden wir gerade jetzt? Reden wir jetzt gerade von der theologischen Deutung dessen, was passiert ist? Oder reden wir einfach von dem Reich Gottes? Die gute Nachricht, das Reich Gottes ist gekommen. Und die Dinge hängen natürlich alle zusammen. Ja, wir können, also das, und dann wird es halt darum so schwierig, weil das überlappt ja alles irgendwie ein bisschen. Also ich kann ja schlecht von dem Reich Gottes reden, dass das Reich Gottes gekommen ist, ohne über Jesus zu reden. Weil das Reich Gottes ist ja uns nur zugänglich durch Jesus. Also nur weil Jesus gekommen ist, wissen wir zum einen, was wir wissen über das Reich Gottes. Und nur deswegen können wir überhaupt, haben wir Zugang zum Reich Gottes durch Jesus. Und wenn wir dann darüber reden wollen, wie hat denn Jesus diese Tür geöffnet, dann sind wir eben bei der theologischen Deutung. Also die drei Dinge hängen natürlich alle zusammen. Darum, wenn wir reden über das Evangelium, müssen wir eigentlich immer schauen, dass wir irgendwie über alles reden. Darum ist es so ein umfassendes Thema, ja? Weil da so viel drinsteckt. Wir müssen anfangen eigentlich bei Jesus, darüber reden, was hat Jesus gemacht, was hat er gesagt. Dann kommen wir darüber zum Reich Gottes. Wenn wir zum Reich Gottes kommen, dann müssen wir reden, warum haben wir denn keinen Zugang dazu? Da sind wir bei der Sünde und da sind wir bei der Vergebung, bei der Versöhnung durch das, was er getan hat. Okay? Also erstmal nur so vom Begriff her, wenn wir reden vom Evangelium, dann machen wir schon, wenn man das nur sagt, wir reden über das Evangelium, macht man eigentlich schon so ein großes Fass auf, wo man über ganz viele Sachen reden muss. Und oft hat man die Zeit aber nicht. Wenn man über das Evangelium redet, hat man oft nur ein paar Minuten. Da kann man nicht alles erklären. Da kann man nicht ausholen, okay, wir fangen mal jetzt mal bei Jesus an. Markus 1, Vers 1 und dann fangen wir an zu lesen. So meistens hat man nur wenig Zeit. Das ist leider das Pech irgendwie in der Sache. Aber wir müssen uns selber bewusst werden. Als Gläubige müssen wir uns bewusst sein, da steckt eine Menge drin. Das ist ein großes Thema. Und Paul hat ja auch schon Facetten da eben rausgegriffen. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein Teil vom Evangelium. Es geht um die Gegenwart Gottes, eben das in dem Reich Gottes. Ganz grundlegend habe ich mal einen Satz gehört, der hat mir persönlich sehr weitergeholfen im Verständnis, grundsätzlich Verständnis. Und zwar folgendes: Es gibt einen Unterschied zwischen einer guten Nachricht und einem guten Rat. Ein guter Rat ist etwas, was du tun sollst, und eine Nachricht, eine gute, aber etwas, was jemand anders getan hat. Beim guten Rat wäre zum Beispiel, du solltest an Jesus glauben. Das ist ein guter Rat. Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen und für deine Sünden gestorben und dadurch hast du Zugang zu Gott. Das ist Evangelium. Es geht also im Evangelium erstmal gar nicht darum, was du oder ich tun. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, einfach wegen dem, was passiert ist. Ja? Natürlich produziert das bei uns eine Reaktion. Also wenn ich höre von der guten Nachricht und ich glaube die gute Nachricht, natürlich kommt dann der nächste Schritt, dass ich sage, okay, ich möchte Teil davon sein, ich möchte Zugang zum Reich Gottes haben. Aber das Evangelium für sich ist erstmal einfach nur die Nachricht, Jesus ist Gott als Mensch auf die Welt gekommen, und ist gestorben für deine Sünden, dass du Zugang hast zum Reich Gottes und dass es ein ewiges Leben gibt. Und du kriegst Zugang einfach nur durch den Glauben an dieses Evangelium, daran, dass das wahr ist, dass das wirklich passiert ist, dass es wirklich so ist, Jesus ist der Zugang. Da steht der Unterschied zwischen dem guten Rat und der guten Nachricht. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil es eben nicht darum geht, jetzt musst du anfangen, dieses oder jenes zu tun, sondern es geht darum, es ist schon was passiert. Das ist die Nachricht, die wir verbreiten. Es ist was passiert vor 2000 Jahren. Und das hat Einfluss auf dein Leben, wenn du dich dem öffnest. Ich denke, dass gerade das macht die gute Nachricht auch zu einer guten Nachricht. Gerade das macht das Evangelium besonders, weil es eben kein guter Rat ist. Gerade weil es nichts mit dem zu tun hat, was wir tun, erstmal. Deswegen ist es eine gute Nachricht. Gerade weil es eben nicht das ist, jetzt musst du anfangen, diese, jene Gebote musst du halten, dann hast du Zugang zum Reich Gottes, sondern weil das Evangelium gerade das bedeutet, zu sagen, Jesus hat schon alles getan. Jesus hat schon alles verbracht. Deswegen ist das Gute an der guten Nachricht, kommt erst da wirklich zutage, wo wir die Gnade sehen, dass alles schon vollbracht ist. Dieses Es ist vollbracht, das ist eigentlich der Kern. Es ist vollbracht. Wir haben Zugang dazu durch den Glauben. Jetzt ist aber das alles bisher nur eine Nachricht, noch keine gute Nachricht. Weil wenn das mit mir noch nichts zu tun hat, weil bis jetzt sind wir ja sehr abstrakt unterwegs. Ja, wir sagen nur, es ist irgendwas passiert in der Vergangenheit. Und ob das eine Nachricht, eine gute oder eine schlechte ist, liegt ja im Auge des Betrachters. Also für manche Menschen, die Nachricht alleine, es gibt einen gerechten Gott, ist ja noch keine gute Nachricht. Sondern die Nachricht, es gibt einen gerechten Gott, kann auch eine schlechte Nachricht sein, wenn du das nicht möchtest. Ja, also was macht die gute Nachricht zu einer guten Nachricht? Weil ich einen persönlichen Bezug dazu haben muss. Dann wird sie für mich gut. Wenn es nur bei dem Abstrakten ist, wenn es nur bei dem ist, es ist was passiert in der Vergangenheit, dann sind wir nur bei der Nachricht, noch nicht bei der Guten, noch nicht beim Ganzen, beim Evangelium. Ein Beispiel. Wer weiß, was die punischen Kriege waren? Wer kann einen Satz sagen, was waren die punischen Kriege? Ja, cool. Ja, sehr gut. Ich dachte ehrlich gesagt, es wären ein paar mehr Hände, aber okay. Ja, sehr gut, genau. Philipp weiß das, sehr gut, dass du noch da bist. Genau, die punischen Kriege waren die Kriege zwischen Rom und Karthago. Ja, da hat Rom Karthago in, ich glaube, 3 Kriegen besiegt und sich als römische Reich, als vorherrschende Macht im Mittelmeerraum durchgesetzt. Philipp, weil du die Antwort schon wusstest, was macht das mit deinem Leben, dass was die punischen Kriege waren. Die Tatsache der punischen Kriege. Schwierig. Also einerseits, ich glaube, wenn man 2 Historiker mal für einen Abend beschäftigen möchte, dann kann man ihnen mal die Frage stellen, was wäre denn, wenn Karthago das Römische Reich besiegt hätte? Und da sind die beiden erstmal beschäftigt. Also natürlich hat es irgendwie einen Einfluss auf uns, klar. Ja, wenn damals Karthago gewonnen hätte, keine Ahnung, wie die Welt dann aussehen würde. Aber ob es eine gute oder eine schlechte ist, wissen wir nicht. Das ist erstmal nur eine Tatsache. Rom hat halt Karthago besiegt. Und genauso ist es auch mit dem Evangelium. Es bleibt erstmal nur eine Nachricht, wenn es nichts auch mit meinem Leben zu tun hat. Wenn ich nicht weiß, was sagt es über mich? Was hat das für einen Einfluss irgendwie? Ein anderes Beispiel, wenn du einen Kontostand kennst, bringt es dir wenig, wenn es nicht dein Kontostand ist. Das muss irgendwas mit dir zu tun haben. Wenn ich euch meinen Kontostand sagen will, hättet ihr gar nichts von, weil ich euch nichts davon abgebe. Nein, ihr hättet natürlich nichts davon, weil es nicht euer ist. Ihr braucht einen Bezug dazu, einen persönlichen. Und das ist nämlich dann die Frage, was macht denn die, und ich meine, ich habe das auch schon mal gefragt, und ich will es nochmal auf unsere Tagesordnung setzen, was macht denn die gute Nachricht für dich zu einer guten Nachricht? Also wenn wir sagen, das Reich Gottes ist angebrochen, kannst du mir sagen, was das in deinem Leben getan hat? Dass das Reich Gottes angebrochen ist, dass du Jesus angenommen hast. Was hat das für Auswirkungen bei dir gehabt? Warum würdest du sagen, ist das Evangelium wirklich eine gute Nachricht? Nicht nur eine Nachricht. Nicht nur, dass es halt passiert. Und das ist eine sehr persönliche Frage. Und da muss jeder von uns irgendwie selber gucken, was ist das? Und ich dachte so, ein vielleicht Gedankenanstoß, um diese Frage ein bisschen zu klären, ist, denkt mal drüber nach, in dem ersten Moment, als ihr das verstanden habt, was das bedeutet, in dem ersten Moment, dem Bekehrungsmoment, sagen wir, ja, was war das Erste, was euch wirklich bewusst geworden ist? Was war das Erste, wo ihr dachtet, was euch berührt hat an der guten Nachricht? Weil das ist nämlich schon mal eine Sache, da hat sich bei euch irgendwas verändert. Und deswegen finde ich es sehr interessant, mit Menschen darüber zu reden, wie sie sich bekehrt haben. Man merkt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich, was Menschen darauf antworten. Was war so das Erste, was ihnen klar geworden ist? Es ist so unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind. Weil so wie wir unterschiedlich sind, begegnet Jesus jedem von uns anders irgendwie. Und mit einer anderen Sache. Für den einen kann das einfach sein, weil er gemerkt hat, da ist jemand, der ist für mich gestorben, der mich wirklich liebt. Für manche ist das so dieser Moment, wo sie sagen, wow, das ist wirklich... Das ist eine gute Nachricht gewesen. Für andere ist es einfach nur, dass sie sehen, ich bin nicht alleine. Es gibt jemanden, der mich sieht. Es gibt jemanden, der mit mir durch Sachen durchgeht. Oder für andere ist es einfach das Erkennen, Mensch, ich bin verloren, aber da ist jemand, der mir raushilft aus meiner Verlorenheit. Sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Manche können es gar nicht sagen, die sagen einfach, keine Ahnung. Dann auf einmal, zack, war alles klar. Aber vielleicht überleg mal, was war für dich der erste Gedanke, das erste, wo du dachtest, wow, das ist wirklich eine gute Nachricht. Aber von der Vergangenheit dann eben auch zu schauen, und was ist das aber auch heute? Weil meistens ist ja nicht nur, okay, damals ist irgendwas passiert, dann habe ich was verstanden und dann seitdem glaube ich, sondern eigentlich hoffe ich, können wir auch sagen, und jetzt gerade auch passiert irgendwas in meinem Leben. In diesem Moment kann ich auch sagen, hat sich irgendwas getan. Aber es ist einfach wichtig, wenn die Schrift sagt, allein deswegen, wenn die Schrift sagt, seid dankbar an allen Dingen, dann müssen wir manchmal drüber nachdenken, wofür sind wir dankbar eigentlich? Also was ist passiert? Wofür kann ich dankbar sein? Und nicht nur, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, sondern was hat Jesus in meinem Leben getan? Was hat er getan für mich? Was hat er bei mir getan? Ja, weil es dann persönlich wird. Weil es dann nämlich nicht mehr nur dieses Abstrakte ist, irgendwann mal irgendwas gewesen, sondern ganz persönlich. Und da sind wir nämlich dann auch bei der Kommunikation des Evangeliums. Weil nämlich genau diese Frage ist so wichtig, wenn wir über das Evangelium mit anderen Menschen reden wollen. Nämlich die Frage, was hat es bei mir eigentlich gemacht? Weil wenn ich nicht sagen kann, was hat es bei mir gemacht, dann bleibt es eben wieder nur dieses Abstrakte, wie Geschichtsunterricht. Da kannst du schon jemandem erzählen, was passiert ist vor 2000 Jahren. Aber wenn du gar nicht sagen kannst, was es bei dir macht, warum sollte es dann für den anderen was Besonderes sein? Ja? Wenn du nicht sagen kannst, was ist die Hoffnung für dein Leben, warum soll der andere eine Hoffnung daraus machen können? Also es fängt ja bei dir selber an zu schauen, was kann ich sagen, darum ist das wirklich eine gute Nachricht, dass Jesus gekommen ist, dass das Reich Gottes angebrochen ist mit ihm, für mich und deswegen auch für andere. Johannes schreibt das am Anfang von seinem ersten Brief, genau diesen Gedanken. Er schreibt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Er sagt, das, was wir erlebt haben, darüber reden wir mit anderen. Nicht große Theorien. Die müssen schon auch dazukommen, aber das ist nicht der Kern von dem. Sondern was hat sich geändert? Ich finde das auch auffällig, wenn man mal die Briefe von Paulus liest. Wenn ihr die Briefe von Paulus lest, dann seht ihr, dass Paulus ganz wenig Zeit darauf verwendet, Leuten zu erklären, wie sie mit anderen über das Evangelium reden sollen. Ja? Dann denkt mal drüber nach, so fallen euch Stellen ein, wo Paulus anderen sagt, schaut mal, so und so müsst ihr das machen oder das und das. Sondern Paulus geht einfach davon aus, weil sich bei den Leuten was verändert, und darum verwendet er viel Zeit, zu erklären, das und das sollt ihr anders machen, schaut mal so und so, guckt mal, dass ihr euch nicht in solchen Sachen verstrickt, verwendet viel Zeit darauf, die Gläubigen selbst zu stärken und geht offenbar davon aus, das Evangelium verbreitet sich dann natürlich. Ja? Weil wenn dich bei dir was verändert hat, dann kannst du es viel einfacher anderen erklären, worum es geht. Und aus der Psychologie ist es tatsächlich, fällt der Name gerade nicht ein, aber es gibt einen Forscher, der hat genau das auch festgestellt, darüber ein Buch geschrieben, der sagt, wenn wir eine Entscheidung treffen, als Menschen, wir treffen die fast immer intuitiv. Es gibt kaum Entscheidungen, die wir treffen mit dem Kopf, sozusagen mit dem Verstand, sondern die meisten Entscheidungen treffen wir einfach intuitiv und überlegen uns danach, warum das Sinn macht. Ja, unser Verstand sozusagen begründet unsere Intuition, nicht andersrum. Und deswegen, wenn du von was überzeugt wirst, dann meistens, weil du einfach die Person sympathisch findest zum Beispiel. Also mit anderen Worten, ist viel schwieriger, jemanden zu widersprechen, den du sympathisch findest, als jemanden, den du unsympathisch findest. Egal, worum es geht. Könnt ihr mal an euch selber beobachten, das ist ganz interessant. Wenn ihr mal wirklich darauf achtet, warum habe ich gerade diese Entscheidung getroffen? Und dann kommt so im Nachhinein dann denkt man, ja, macht ja Sinn, weil, nee, aber warum hast du sie wirklich eigentlich getroffen? Und meistens ist es einfach ein Impuls. Das ist genau dieses, was Paulus auch eben irgendwie klar macht. Wenn wir selber wissen, was das Evangelium ist, dann ist es auch überzeugend für andere. Nicht, weil wir die Argumente kennen, sondern weil andere sehen können an uns, das Evangelium ist wirklich eine gute Nachricht, so wie wir leben. So von dem, was wir erleben. Wo wir Gebetserhörung erleben, wo Kranke geheilt werden, wo Menschen verändert werden, wirklich verändert werden in ihrem Inneren, wo Wunden heil geworden sind. Ja, das Evangelium. Das Reich Gottes ist angebrochen und verändert Menschen. Stellt Menschen wieder her. Stellt Beziehungen wieder her zwischen Menschen. Das macht es zu einer guten Nachricht. Weil es wirklich Veränderung gibt. Und die eben nicht schwer erarbeitet ist, sondern eine geschenkte Veränderung. Und dennoch muss man dazu sagen, wenn wir hier stehen bleiben würden, dann wäre es natürlich zu wenig. Das wäre noch nicht das Evangelium. Wie hat sich mein Leben verändert? Und das ist mein Eindruck, gerade heutzutage stehen wir da häufig in der Gefahr, vielleicht bei uns in der Gemeinde nicht so, aber wenn man manchmal so Predigten im Internet hört, dann wird an diesem Punkt eigentlich Stopp gemacht. Und das ist dann die gute Nachricht, dass so Jesus hat dein Leben verändert. Ja, oder du bist versorgt oder was auch immer. Aber das nicht, ich würde sogar sagen, das ist nicht mal das Primäre, worum es geht. Sondern wir müssen immer auch einen Blick noch weiter werfen, als dieses, was passiert jetzt gerade. Wir müssen immer den Blick eigentlich in der Zukunft haben, weil da eigentlich wird das Evangelium wirklich sichtbar, dass es gut ist. Auch da wieder ein Beispiel. Ich hatte meinen Vater vorher noch gefragt, wenn ihr die Geschichte genauer wissen wollt, dann müsst ihr ihn fragen. Aber wir hatten in der Verwandtschaft, meine Großtante oder irgendjemand, ich weiß nicht genau, oder aus der Nachbarschaft, fragt mich nicht genau, ihr könnt ihn fragen, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber eine Frau, die ganz schwer an Gicht erkrankt war und über einen langen Zeitraum war, bettlägerig, also vor der Zeit von moderner Medizin, wo man da wirklich nicht viel machen konnte, sondern ganz lange einfach unter wirklich schwere Schmerzen, konnte nicht mehr aus dem Bett raus und hat lange, so viele Jahre einfach gelitten, war aber gläubig. Und irgendwann gegen Ende ihres Lebens hat sie so im Rückblick gesagt, auch im Rückblick auf die letzten Jahre hat sie gesagt, das war es alles wert. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas sagen? Die wurde nicht geheilt. Könnt ihr auch nicht sagen, wenn man so starke Schmerzen hat, ob man dann so einen inneren Frieden unbedingt hat. Also von den Menschen, mit denen ich bisher geredet habe, ist das nicht unbedingt so. Wenn du so starke Schmerzen hast, da denkst du nur noch über die Schmerzen nach, da machst du nicht viel anderes. Aber sie konnte das sagen, weil sie wusste, da kommt noch was. Derselbe Grund, warum Paulus sagen kann, alle Leiden dieser Zeit ist nichts gegenüber der Herrlichkeit, die noch kommen wird. Das ist das Evangelium. Da kommt noch was. Wir dürfen nie stehen bleiben, das ist schon wichtig, dieses Hier und Jetzt. Wir müssen es konkret machen können. Und es sollte konkret sein. Gerade wenn wir darüber reden, ist es einfacher, über die konkreten Sachen jetzt zu reden. Aber wir dürfen nie stehen bleiben bei diesem, was hier gerade passiert, sondern immer diesen Blick gerichtet haben auf die Zukunft, zu wissen, da kommt noch was. Das Reich Gottes ist zwar angebrochen mit Jesus, aber es wird noch wirklich sich ausbreiten über die ganze Erde. Ausbreiten über die ganze Erde und sie bedecken. Und da wird die Herrlichkeit Gottes sein, da wird die Gegenwart Gottes sein. Da wird seine Gerechtigkeit wirklich die Erde wiederherstellen. Und das ist das, worauf wir warten. Wenn wir über das Evangelium reden, was es wirklich zu einer guten Nachricht macht, ist zu sagen, da kommt noch was, da kommt ein ewiges Leben. Und dann ist es nämlich egal, was in diesem Leben vielleicht schief geht. Und das ist, glaube ich, das, was uns dann wirklich Halt gibt. Wenn wir dieses Verständnis mitbringen, zu sagen, egal was hier passiert, egal, auch wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft, vielleicht kannst du auch im Moment gar nicht sagen, was passiert jetzt gerade Gutes oder was hat Gott gerade Gutes in deinem Leben getan. Aber wenn du das Evangelium verstanden hast, dann weißt du, das ist auch nicht das, was es ausmacht, sondern es kommt eine Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Toten auferstehen und dann werden wir wiederhergestellt werden. Dann werden wir wirklich wiederhergestellt. Das ist die Zeit, auf die wir warten. Das ist die Zeit, zu der wir uns hinsehen. Das ist wirklich die wunderbare Zeit, auf die wir warten. Weißt du, wir beten so oft für Erweckung, aber ich denke, selbst wenn wir Erweckung erleben würden, das wäre nur eine Anzahlung für das, was später kommen wird. Das ist das Wunderbarste, was du hier erleben kannst. Wenn du die größten Kraftereignisse Gottes erlebst in diesem Leben, das ist nichts gegenüber dem ewigen Leben. Das ist gar nichts dagegen. Ich glaube nicht mal, dass es sozusagen ein Vorgeschmack ist. Das gibt uns nicht mal ein Gefühl dafür, wie es sein wird. Was so eine Herrlichkeit ist, bei dem Vater zu sein, bei Gott zu sein, bei ihm zu sein in seiner Gegenwart. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in der Bergpredigt das Folgende sagt. Er sagt, selig sind, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen. Und da muss man genau sagen, warum verfolgt zu werden, ist nicht schön. Warum sagt er, die sind glücklich zu preisen oder selig oder gesegnet? Was bedeutet das? Wer ist denn, niemand will gerne Verfolgung haben. Nach dem, was ich von allen, auch von Leuten gehört habe, die verfolgt wurden, du hast vielleicht so 2-3 Tage, wo du sagst, wow, ich fühle mich gut, ich werde um Jesu Willen werde ich verfolgt. Aber das hört ziemlich schnell auf, dieses Gefühl. Und dann bist du ziemlich schnell, ist einfach nur noch ätzend. Aber der Satz geht weiter. Er sagt, selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich, weil sie ein Himmelreich haben. Auf das warten wir. Das ist das Evangelium, das macht die gute Nachricht wirklich zu einer sehr guten Nachricht. Um das zusammenzufassen. Evangelium ist erstmal die Botschaft, Jesus Christus auf die Erde gekommen und mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen. Wir haben Zugang durch sein Leiden und Sterben, haben wir Zugang zu diesem Reich Gottes. Durch sein Auferstehen wissen wir werden auch eines Tages auferstehen. Es gibt eine Auferstehung der Toten. Jesus war der Erste von vielen, die noch kommen werden. Wir werden versöhnt durch ihn und haben Zugang zu diesem Reich, was jetzt schon Bedeutung hat, was jetzt schon Dinge ändert, wo jetzt schon Menschen heil werden an Körper, Seele und Geist, wo Menschen wiederhergestellt werden. Jetzt schon hat das Reich Gottes eine Kraft, die es entfaltet. Wir wissen, worauf wir warten. Was das wirklich, wirklich eine gute Nachricht macht, ist, dass alles das hier, was hier ist, das Gute wie Schlechte, ist ein Schatten verglichen mit dem, was kommen wird. Das ist die Herrlichkeit, auf die wir warten. Und das macht die gute Nachricht wirklich zu einer guten Nachricht. Und ich will euch einladen, dass ihr neben dem, dass ich hoffe, dass ich nochmal uns neu eine Hoffnung gegeben habe und einen Glauben daran, was noch kommen wird, aber dass wir trotzdem eben darüber nachdenken, was kann ich trotzdem sagen, was ist bei mir passiert im Leben? Wie kann ich sagen, wie es für mich konkret, persönlich eine gute Nachricht ist? Und das andere ist, wenn du nicht sagen kannst, das ist eine gute Nachricht für mich. Ja, Jesus, das ist mehr so ein historischer Fakt, okay, ist halt so gewesen. So wie die punischen Kriege so ein bisschen. Wenn du eher auf dem Punkt bist, dass du heute eine Entscheidung triffst, zu sagen, ich möchte gerne, dass es eine gute Nachricht wird. Ich will das gerne. Weil das wär doch wunderbar, wenn es so wäre. Dann lass dich darauf ein. Bete direkt zu ihm oder komm danach zu mir, komm zu Paul. Lass uns miteinander reden, lass uns für dich beten, dass du sagen kannst, ja auch sagen kannst, wow, das ist wirklich eine gute Nachricht, Jesus ist gekommen. Ist für mich gekommen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass wir das erleben durften, Herr. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du bist gekommen auf die Erde. Schon allein das wäre eine gute Nachricht. Und mit dir ist auch das Reich Gottes angebrochen. Und du gibst uns Zugang dazu. Und ich bete, dass wir das jeden Tag neu buchstabieren lernen. So wie das Bibel-ABC so buchstabieren lernen, auch immer wieder sehen, Herr, was das bedeutet. Das Reich Gottes ist angebrochen. Du willst deine Herrschaft aufrichten. Du hörst Gebet, Herr. Du willst mit uns durchs Leben gehen. Du veränderst uns. Du schenkst Versöhnung, Herr. Du bist da. Aber dass wir bei dem Ganzen immer diesen Blick haben auf das, was noch kommen wird, Herr. Weil das uns die echte Freudenquelle ist, die echte Zuversicht, die wir haben. Da kommt noch was. Das ist viel herrlicher als alles, was sich hier irgendwer von uns ausmalen kann. Ich danke dir, Jesus, dass wir ein Teil davon sein dürfen, Herr. Da möchte ich beten, Herr, komm bald. Herr, warte nicht lange damit, sondern komm bald, dass wir sehen dürfen, Herr, dass dein Reich anbricht, dass die Welt wiederhergestellt wird, Herr, wie du es willst. Dass wir leben dürfen in deiner Gegenwart. Amen.